Der Predigtext heute, ein zweiter Teil aus dem Philemonbrief. Nun sende ich ihn dir zurück, ihn, das heißt mein eigenes Herz. Ich hätte ihn gern bei mir behalten und so hätte er mir an deiner Statt eine Hilfe sein und mir zur Hand gehen können, während ich um des Evangeliums willen Fesseln trage. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun, denn was du mir Gutes tun möchtest, sollst du nicht unter Zwang, sondern aus freiem Herzen tun dürfen. Denn vielleicht ist er darum eine Zeit lang von dir fern gewesen, weil du ihn für ewig wiedergewinnen solltest. Nicht mehr als einen leibeigenen Sklaven, sondern als etwas viel Schöneres, als einen lieben Bruder. Das ist er für mich längst geworden, wie viel mehr für dich. Ein Bruder, weil er zu deiner Hausgemeinschaft gehört. Ein Bruder, weil er mit dir Eigentum des Herrn ist. Wenn du nun in mir einen Freund siehst, dann nimm ihn auf, als wäre ich es selbst. Hat er dich aber geschädigt, schuldet er dir etwas, so schreibe die Schuld auf meine Rechnung. Ich, Paulus, verpflichte mich, mit meiner eigenhändigen Unterschrift dir alles zu ersetzen. Das macht den Philemonbrief so spannend und so brisant. Er greift ein Thema auf, von dem alle meinen, dass es gar kein Thema sei. Und dann stellt er die gegebenen Umstände und Meinungen auf den Kopf. Das passiert nicht aufgrund einer Gesellschaftstheorie, einer besonderen Lehre, einer theologischen Meinung, einer allgemeinen sozialen Einstellung. Lothar Zenetti sagt es einmal in einem Gedicht so: Das Kreuz des Jesus Christus durchkreuzt, was ist, und macht alles neu. Davon erzählt der Philemonbrief. Das Kreuz des Jesus Christus durchkreuzt, was ist, und macht alles neu. Irgendwie waren Paulus und Onesimus miteinander bekannt geworden. Und irgendwie ist Onesimus seinem Herrn Philemon entflohen und bei Paulus aufgetaucht, als dieser gerade im Gefängnis saß. Und durch die Begegnung mit Paulus wird Onesimus auf Jesus Christus aufmerksam, den gekreuzigten und auferstandenen jüdischen Rabbi aus Nazareth. Er hört die gute Nachricht von der Erlösung und Befreiung durch Jesus Christus. Er glaubt dem Evangelium und er wird Christ. Wie konnte man denn damals Christ werden? Vermutlich nicht anders als heute. Man begegnet einem anderen Menschen. Und aus dieser Begegnung entsteht eine Beziehung. Eine Beziehung, die es erlaubt, vom Glauben zu reden und vom Glauben zu hören. So, dass das Gegenüber neugierig wird. Christen sind Zeugen Jesu Christi. Nicht Verteidiger, nicht Rausposauner, sondern Zeugen Jesu Christi. Und durch das Zeugnis wird Neugierde geweckt. Aber niemand kann einen anderen zu Christus bekehren. Niemand kann sich selbst zu Christus bekehren. Der Glaube, das ist das Geschenk, das aus der Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus erwächst. Mit der Bekehrung, mit der Hinwendung zu Jesus Christus empfangen wir den Heiligen Geist. Also jenen guten Geist, der uns Jesus vor Augen stellt, der steinerne Herzen lebendig macht, der blinde Augen öffnet und verschlossene Ohren aufschließt und uns zum Träumen anleitet. Was das im Einzelnen ist, was da im Einzelnen passiert, das bleibt ein Geheimnis zwischen Gott und dem, der zum Glauben an ihn gefunden hat und der von Jesus in seine Nachfolge gerufen wird. Bei dem einen ist das ein langer Prozess, der vielleicht schon im Elternhaus angefangen hat. Bei dem anderen ist das ein plötzliches Ereignis, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. So viele Menschen, wie es gibt, so viele Wege gibt es für Gott, diesen Menschen zu erreichen und seine ganz eigene Liebesgeschichte mit ihm oder mit ihr zu schreiben. Hier, in der Bekehrung des Onesimus, merken wir die Sprengkraft des Evangeliums. Kann denn ein Ding Christ werden? Ein Tisch, eine Kaffeemaschine, ein Notenständer, ein Klavier, ein Auto? Was für eine absurde Frage, natürlich nicht. Aber Sklaven waren Dinge, die man besitzt und die man verkaufen konnte. Wenn also Sklaven Christen werden können, wenn Gott ihnen den guten Heiligen Geist schenkt, wenn sie Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland anerkennen, dann sind sie offensichtlich nicht nur Dinge, sondern dann sind sie vor Gott genauso viel wert wie die Menschen, die sich zu ihren Besitzern gemacht haben. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Sklaven und Freie, Flüchtlinge und Sesshafte, Arme und Reiche, Homo und Heterosexuelle, Frauen und Männer, Gebildete und Ungebildete, Gesunde und Kranke, Schwarze und Weiße und alle Farben dazwischen. Und wer meint, hier Unterschiede machen zu müssen, die diese Gleichheit vor Gott in Frage stellt, der handelt nicht so, wie es vor Gott recht ist. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, sagt Jesus, zu denen, die ihm nachfolgen. In diesem Reich Gottes gibt es viele Unterschiede, weil wir unterschiedlich sind. Aber vor Gott sind wir vielen unterschiedlichen Menschen alle gleich. Sünder, die der Erlösung durch Jesus Christus bedürfen. Die hebräische Sprache kennt keine abstrakten Begriffe. Alles, was sie bezeichnet, ist handfest, dinglich, anfassbar, konkret vorstellbar. Das Wort Ruach, das in der Bibel für den Geist Gottes verwendet wird, ist dabei keine Ausnahme. Mit Ruach ist der Wind gemeint, der unter den Flügeln von Vögeln entsteht beim Moment des Auffliegens. Ruach ist der Wind, der Phips erlaubt, in die Lüfte zu gehen. Der Geist Gottes ist ein In-Bewegung-Setzer, ein das Fliegen-Ermöglicher. Der Philemonbrief zeigt ganz konkret, wie dieses Abheben und Fliegen in der damaligen Situation vonstatten geht. Deren Südamerika ist eine Welt, in der die Sklaverei keine Rolle mehr spielt. Und das war wirklich Südamerika, weit weg. Ein entflohener Nichtsnutz, nach Paulus Worten, wird zum wirklichen Helfer. Ein verfolgter Flüchtling wird zum Bruder. Nicht menschliche Erkenntnis, nicht theoretische Überlegungen führen zu diesem Auffliegen, das bis in heute unsere Zeit anhält, sondern der Geist Gottes. Paulus hat etwas von diesem Wind gespürt, von dem Hauch des Atems Gottes, der Leben schafft und Leben erhält. Onesimus wird ihm zum Gehilfen und Bruder, den er nicht mehr hergeben möchte. Der Geist Gottes, der Geist des Lebens und der Freiheit, der beflügelt seine Gedanken und sein Tun. Und wieder bewahrheitet sich, was ein Theologe einmal so formuliert hat. Der Heilige Geist ist ein guter Freund des gesunden Menschenverstandes. Was der Geist den Onesimus, den Philemon und den Paulus zu tun veranlasst, das sieht gar nicht besonders geistlich aus. Und doch hat ihr Tun eine Wirkung, die noch heute in der Kirchengeschichte und in der Weltgeschichte nachweisbar ist, zum Guten. Paulus möchte den Onesimus nicht wieder hergeben und doch schickt er ihn zu seinem Besitzer zurück mit genau diesem Brief an seinen ehemaligen Besitzer, an Philemon. Diesen Brief lesen wir heute genauso, wie ihn damals Philemon gelesen hat. Und wir machen uns die gleichen oder ganz andere Gedanken wie Philemon. Paulus schreibt in dem Brief: Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. Denn was du mir Gutes tun möchtest, das sollst du nicht unter Zwang, sondern aus freiem Herzen tun dürfen. Das ist noch so eine Regel für den Heiligen Geist. Es geht mit ihm nur freiwillig. Es geht mit ihm nur aus freien Stücken, nie unter Zwang. Die Liebe zwingt nicht, schreibt Paulus einmal. Und sein Brief an Philemon ist ein beredtes Beispiel dafür. Wie wird die Begegnung zwischen dem entlaufenen Onesimus und dem betrogenen Philemon verlaufen sein? Wird die Brüderlichkeit über die Sklaverei siegen? Wird einer dem anderen seinen Glauben abnehmen? Und werden sie sich gemeinsam als Brüder in Christus sehen können? Was ja das Gegenteil von dem ist, was vorher gegolten hat und was rechtlich und gesellschaftlich immer noch gilt. Und wie ist es mit Onesimus weitergegangen? Hat ihm sein Besitzer die Freiheit geschenkt? Hat er ihn vielleicht sogar an Paulus zurückgegeben, zurückgeschickt, wie dieser gern wollte, damit er ihm weiterhin dienen kann? So hatte er sich Paulus ja erwünscht und erbeten. Oder wird er in der Hausgemeinde bei Philemon aktiv gewesen sein? Völlig selbstverständlich geht Paulus davon aus, dass Onesimus nun Part der Hausgemeinde ist, die bei Philemon sich trifft. Wir können nur spekulieren, denn der weitere Verlauf der Geschichte ist nicht überliefert. Allerdings wissen wir, dass das Evangelium von Jesus Christus besonders bei den unteren Schichten der Gesellschaft auf fruchtbaren Boden gestoßen ist, bei den Sklaven und Tagelöhnern. Und wir wissen, dass der Brief des Paulus an Philemon unter den frühen Christen eine große Verbreitung und eine hohe Aufmerksamkeit gefunden hat. Vielleicht, weil er in der Geschichte von Paulus, Philemon und Onesimus von einer Tatsache erzählt, die damals spannend, neu, aufregend war, wie Wind unter den Flügeln. Vielleicht, weil hier konkret der Wind zu spüren ist, der Sklaverei alt aussehen lässt und der Brüderlichkeit in der Gemeinde dagegen setzt. Vielleicht haben damals viele gespürt, dass in diesem Ereignis und in diesem Brief etwas in Bewegung und sozusagen ins Fliegen kommt und eine Perspektive bietet. Am 10. Dezember 1948, also mehrere Jahrhunderte, viele Jahrhunderte später, erfolgt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Artikel 3, ganz vorne, heißt es: Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten. Ich glaube, unser Brief von Paulus an Philemon war der Anfang eines ganz neuen Denkens. Da bekam etwas Flügel. Da wurden neue Gedanken denkbar über Menschen, über Brüderlichkeit, über Miteinander. Und dieses Handeln ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Und wie beim letzten Mal, was sagt uns, was sagt mir die Geschichte vom Onesimus, vom Philemon, von dem Brief? Was berührt mich? Was kommt in Resonanz? Wo schwingt meine Seele mit? Was nehme ich mit? Zu welchem Flügelschlag will der Geist Gottes mich ermutigen, damit ich nicht unbeweglich sitzen bleibe, sondern damit ich auffahre und das Fliegen lerne wie Fips und im Vertrauen auf diesen guten Geist Gottes mich aufmache, vielleicht nicht nach Südamerika, aber wo auch immer der Geist Gottes meint, dass ich am richtigen Platz bin. Vielleicht nehme ich zunächst einmal die schlichte Wahrheit mit, dass die Unterschiede, die mir oft so wichtig sind, bei Gott nicht wirklich wichtig sind. Wenn ich mich selbst für klüger, gebildeter, frömmer, geistlicher oder was auch immer halte, dann werte ich mich selbst auf und den anderen ab. Natürlich gibt es Unterschiede, das ist ja zu sehen. Natürlich war Paulus der gelehrte Pharisäer und Onesimus, der geflohene Haussklave, nicht gleich. Aber angesichts der Begegnung mit Jesus Christus, mit dem Glauben, der daraus entsteht, sind das Randthemen, Marginalien. Wenn nach dem Untergang der Titanic sehr unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Bezahlebenen und Klassen plötzlich sich in einem Rettungsboot wiederfinden, dann bleiben die Unterschiede bestehen. Und trotzdem sitzen alle im selben Boot. Und es kommt nur darauf an, das Leben zu erhalten und zu retten. Wir sitzen alle im selben Boot, egal wie unterschiedlich wir sind. Und Jesus, der menschgewordene Gott, ist mit uns in diesem Boot und sorgt dafür, dass wir das rettende Ufer erreichen und ein Weiterleben möglich und sinnvoll ist. Wie unterschiedlich die Menschen waren, die Jesus auf seinen Wanderungen begleitet haben. Reiche und Arme, Gesunde und Kranke, Männer und Frauen, Hochgestellte und Tagelöhner, Pharisäer und Zöllner, Angesehene und Verachtete, Mächtige und Ohnmächtige, Täter und Opfer. Und alle diese Unterschiede spielten keine Rolle angesichts der Botschaft vom Reich Gottes, die Jesus allen verkündigt hat. Ob ich wieder lernen will, die Unterschiede gering zu achten und die Liebe Gottes zu uns allen groß zu sehen und für alle gültig zu erachten? Gott will Leben schaffen, will, dass wir blühen, will Raum zum Leben bieten und Freiheit möglich machen. Der Heilige Geist, das ist der Geist des Lebens, das jedem Menschen zusteht. Und ein zweites fällt mir auf. Gott mag offensichtlich die besonders gern, die wir nicht so gern mögen. Er hat ein ausgesprochenes Faible für die Gescheiterten, die Armen, die Verachteten. Damals gehörten die Kinder auch dazu. Mag er die Sklaven mehr als die Freien? Nein. Aber uns fällt auf, dass er Sklaven und Freie gleichermaßen liebt. Und das ist ein Unterschied zu uns. Wir, die wir die Unterschiede lieben, wir denken, dass unsere Liebe gut daran geknüpft ist, wie ähnlich uns jemand ist. Zu unserer finanziellen Situation, zu unseren Meinungen, zu unseren Denkmustern, zu unseren Überzeugungen. Aber Jesus stellt uns die richtige Frage. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was habt ihr dann davon? Die Menschlichkeit, die Mitmenschlichkeit, die Barmherzigkeit mit allen Menschen, davon erzählt der Philemonbrief. Paulus schätzt und liebt offensichtlich seinen Freund Philemon. Aber er liebt und schätzt ebenso offensichtlich auch seinen Sklavenbruder Onesimus. Wenn du in mir deinen Freund siehst, dann nimm ihn auf, als wäre ich es selbst. Ja, er geht noch einen Schritt weiter und verpflichtet sich, alle etwaigen Schulden und Rechtsansprüche zu übernehmen, die Philemon dem Onesimus gegenüber geltend machen kann. Wie Gott mir, so ich dir, könnte man sagen. So wie Gott in Jesus für uns und unsere Schuld eingetreten ist, so tritt Paulus gegenüber Philemon als derjenige auf, der die Schulden seines Freundes und Bruders Onesimus übernimmt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das heißt auch, sich besonders derer anzunehmen, die auf Barmherzigkeit, Unterstützung und Schutz angewiesen sind. Dietrich Bonhoeffer, kurz vor Kriegsende, durch einen persönlichen Befehl Hitlers ermordet in Flossenbürg, hat es einmal folgendermaßen formuliert: Wenn die Kirche den Staat ein zu viel oder ein zu wenig an Ordnung und Recht ausüben sieht, dann kommt sie in die Lage, nicht nur die Opfer unter dem Rad zu verbinden, sondern dem Rad selbst in die Speichen zu fallen. Wie oft hat die Kirche dieses Wort nicht beherzigt? Wie oft hat die Kirche dieses Rad kräftig mitgeschoben, anstatt es zu bremsen? Und diejenigen, die davon überfahren werden, zu beschützen und zu verbinden. Wie oft hat die Kirche die Räuber gesegnet, statt diejenigen zu schützen, die unter die Räuber gefallen sind? Und oft genug sind Christen, sind Kirchen und Kirchengemeinden selbst die Räuber gewesen, die viel Leid und Mord und Totschlag verursacht haben. Kirchen haben Sklavenbesitzer bestätigt und Sklaverei verteidigt. Sie haben Frauen missachtet und als Hexen verbrannt. Sie haben sich bereichert und gemeinsame Sache gemacht mit den Reichen und Mächtigen. Kirche hat die Wahrheit mundtot gemacht, aus Eigennutz. Menschen gnadenlos verfolgt. Juden, hier bei uns in Kieslau, in Bad Schönborn, wir haben noch einen kleinen jüdischen Friedhof, der davon erzählt. Sie hat im Rahmen einer bürgerlichen Moral uneheliche Kinder und deren Mütter bloßgestellt. Frauen nicht gegen schlagende Ehemänner in Schutz genommen. Schwule und Lesben unbarmherzig verfolgt. Kindern, die ihnen anbefohlen waren, Gewalt angetan. Sinti und Roma vertrieben und ein furchtbares Regiment aufgerichtet und unterstützt, das nichts zu tun hat mit Gottes Geist und mit dem Reich Gottes. Ich will lernen, mich selbst in dieser Traditionslinie zu sehen und skeptisch zu sein, wenn angebliche Heilslehren verkündet werden, bei denen Menschen unter die Räder kommen, anstatt zu blühen und das Fliegen zu lernen. Da, wo wir nicht solidarisch sind mit denen, die Gott besonders am Herzen liegen, da verfehlen wir den Auftrag Gottes, sei es noch so fromm begründet. Und noch ein drittes und letztes will ich lernen. Der Geist Gottes bestimmt das Handeln, nicht nur die Erkenntnis. Was im Einzelnen Onesimus, Philemon und Paulus erkannt und gedacht haben, ist für die Wirkung dieses Briefes relativ unwichtig. Was sie getan haben oder auch was sie nicht getan haben, ist entscheidend. Alle unsere Erkenntnis ist Stückwerk, bestenfalls. Oft ist sie einfach auch nur falsch oder aus der Zeit gefallen oder beides. Aber was wir tun, das hinterlässt Spuren. Was wir lassen, das hinterlässt Spuren. Ich will lernen, auf das Zanken, um diese oder jene Erkenntnis zu verzichten und lieber mein Handeln und das meiner Mitmenschen in den Mittelpunkt stellen. Es geht nicht um die rechte Gesinnung, sondern um das rechte Tun. Liebe sei Tat, sagt Vincent von Paul, und er hat recht. Liebe findet ihren Ausdruck im Tun, nicht im Denken und Handeln. Und ich merke, wie sehr die Trägheit dem entgegensteht, das zu tun, was recht ist, und das zu unterlassen, was nicht recht ist. Es kommt nicht darauf an, was ich zu diesem und jenem Punkt denke oder was du zu diesem und jenem Punkt denkst, welche Meinung ich zu diesem und jenem Thema habe, welche Gesinnung ich an den Tag lege. Es kommt darauf an, mein Handeln und Tun zu verantworten und ebenso das Nichthandeln und Nichttun. Wenn Jesus zwischen denen unterscheidet, die tun, was vor ihm recht ist, und denen, die nicht tun, was vor ihm recht ist, und dazwischen unterscheidet er, dann redet er nicht von der Gesinnung, nicht von der Einstellung, nicht von frommen Handeln, nicht von frommen Dingen, sondern er redet vom Tun. Ich war einsam, ihr habt mich nicht besucht. Ich war fremd und obdachlos, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war ein Flüchtling und ihr habt mich verrecken lassen. Paulus schreibt einen Brief. Onesimus geht Paulus zur Hand und kehrt wieder zu seinem Besitzer zurück. Philemon erhält den Brief und wird etwas tun oder etwas unterlassen. Darauf kommt es an. Verantwortung zu übernehmen für mein Tun und mein Lassen im Angesicht des gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Schenke es Gott, dass unter unseren Flügeln der Wind des Geistes Gottes weht, dass wir unseren Traum teilen, dass der Geist Gottes uns beflügelt, das Undenkbare zu denken und das Unmögliche zu tun, damit das Alte vergehen und alles neu werden kann. Und fange er damit bei mir und bei uns hier heute Morgen und in Bad Schönborn und in dieser Gemeinde und in dieser Kirche und in diesem Land an. Amen.